Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Wir haben heute das Glück, dass wir in Hamburg sind, oben im Dachgeschoss, auf der Etagerie sozusagen, vom 100, 200 blicken in die Küche. Dort wird gerade schon vorbereitet für heute den Abendservice und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns gerne zuhört glaube, wir haben was ganz, ganz Tolles vorbereitet.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus. Das unglaublich beeindruckende Feedback, was wir bekommen haben, positive Resonanz, ob über Instagram, Facebook, über die Social-Media-Kanäle, wie wir es gestreut haben. Wir sind begeistert, wir sind bestätigt in dem, was wir machen. Wir freuen uns auf die nächsten Podcast-Aufzeichnungen, heute ganz speziell mit dem Thomas hier ins Gespräch zu kommen.
Ganz genau. Und auch an der Stelle natürlich nochmal ganz klar, schickt uns ruhig eure Ideen, eure Vorschläge, wenn ihr sagt, hey Leute, fragt doch mal sowas oder ich habe da nochmal jemanden, der auch unbedingt mal hier dazukommen muss. Wir sind immer erreichbar über den Instagram-Account von Chefs Kulinar. Ansonsten natürlich auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für den mega Zuspruch, den wir bekommen haben. Und jetzt ist natürlich klar, jetzt legen wir erst so richtig nach. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als Thomas Imbusch aus dem 100, 200 in Hamburg. Genau, das ist unser Stargast heute. Wochen hat es gedauert, ihn zu überreden, aber wir haben ihn doch bekommen. Ja. Lieber Thomas, ich finde das echt klasse, dass du dir für uns heute Zeit nimmst. Großartig. Und vor allem, wir sind Freude ohne Ticket da.
Oh ja, genau. Sehr schön. Sehr schöner Einstieg in so eine Geschichte. Nein, ganz im Gegenteil. Ich freue mich eigentlich immer sehr darüber, dass gerade in der Gastronomie viele neue Sachen jetzt gerade passieren und dass man jetzt auch in gewisser Weise eine Art Aufmerksamkeit bekommen kann, die in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist zum Thema Digitalisierung. Und heutzutage ist es halt nicht einfach so, dass du ein Restaurant aufmachst und da kommen die Gäste rein, sondern du musst halt schon ein bisschen was mehr machen als kochen und Wein ausschenken oder Bier ausschenken.
Das riecht total lecker hier. Und wenn wir hier runterschauen, was die Jungs da alles vorbereiten, ich glaube, wir bleiben auch gleich heute Abend noch hier.
Schwierig.
Mach uns doch mal den Mund ein bisschen wässrig. Was gibt's denn heute Abend?
Ganz im Speziellen bin ich immer ein großer Freund, das nicht zu sagen, weil es gibt natürlich auch Gäste, die das natürlich gerne nicht wissen wollen, aber hat aber was mit unserem Konzept zu tun, dass wir das jetzt so quasi gar nicht noch wirklich sagen können, was es heute Abend zu essen gibt, weil wir jetzt immer noch in dem Bereich sind, wir sind jetzt in der Uhrzeit, dass jetzt immer noch die Erzeuger ihre Sachen vorbeibringen, kurz bevor ihr gekommen seid, ist unser Bauernhof, hat angeliefert und hat eigentlich gesagt, wir haben keinen Spinat mehr und dann kam heute doch wieder Spinat, also muss es dann auch wieder umgestellt werden, das, was wir heute Abend servieren und wir sind da, man sagt immer so schön, das geflügelte Wort in der Gastronomie, regional, saisonal, das ist natürlich auch ein inflationär benutzter Begriff, nur wir versuchen halt wirklich dem Folge zu leisten, das auch genauso zu etablieren wieder, dass es genauso ist.
Klingt cool, also es ist keine Live-Aufzeichnung hier im Moment, es ist eine Aufzeichnung, die wird dann irgendwann ausgestrahlt, aber das bedeutet, wir haben jetzt glaube ich 12.30 Uhr oder knapp 13 Uhr, ihr wisst noch nicht, was heute Abend schlussendlich in der Menüabfolge dann eben
auf. Zu 100% nicht, nein. Cool. Nein, das auf keinen Fall. Wir haben immer so auf jeden Fall Eckpunkte, das ist natürlich klar, das ist Hanebüchen zu erzählen, dass wir frei kochen und uns fühlen morgens und sagen, was kochen wir heute Abend, sondern da gibt es schon ein Korsett, was wir uns anziehen, aber grundsätzlich wie, in welcher Feinabstimmung was passiert, nein, das wissen wir noch nicht. Und die Uhrzeit nur, weil wir um 12.30 Uhr anfangen. Es ist Donnerstag und Donnerstag ist Lüftungstag.
Okay.
Ein Lüftungstag.
Das bedeutet? Ja, wir haben offenes Restaurantkonzept. Das ist ja quasi per Definition sind wir kein Restaurant, sondern eine Küche. Und wir haben eine Lüftungsablage. Das ist ein Nachbau aus einem Gefahrstofflabor. Also das wälzt ungefähr 9500 Kubik in der Stunde um. Und das ist eine Luftanlage, die sollte man schon tunlichst in seiner absoluten Reinheit behandeln, weil ansonsten haben wir das Problem, das Schlimmste, was in einem offenen Küchenkonzept passieren kann, ist, dass der Gast am nächsten Tag riecht, was er gegessen hat. Und das möchtest du nicht. Und deswegen sind wir da sehr pedantisch hinterher, dass diese Lüftungsanlage wirklich in seiner Perfektion funktioniert. Und das heißt, eine Stunde bis zwei Stunden in der Woche das Ding komplett auseinandernehmen.
Okay. Matthias, wenn ich nicht ganz falsch liege, du hast ja Thomas Imbusch schon vor Jahren kennengelernt, ich glaube damals im Off-Club und erzählst immer noch gern, wie dich damals die Leber vom Waller geflasht hat.
Geil,
die habe ich letzte Ausblick auf die wieder bekommen. Eisenstange gestern auf dem Tisch, oder Matthias?
Geil. Erinnerst du dich an den?
Ja, natürlich. Ja. Ein super Gang, großartiger Gang. Ja.
Der ist bei mir tatsächlich auch im Kopf geblieben und im Kopf geblieben ist auch die fermentierten Pilze in der Vinaigrette, in so einer Schale. Mhm. Und dann hast du uns damals so ein Büschel Salat gereicht.
Exakt, ja.
Kein Messer, kein Gabel. Und hast uns aufgefordert, quasi diesen Büschel in die Tunke reinzuhängen und dann von dem Büschel mach abzubeißen. Mach deinen
Büschel in die Tunke. Genau, ja. Männer, das...
Ohne Worte kann man einfach nur so stehen lassen. Einfach genießen.
Ja, das, klingt gut, ja. Wie viele Jahre ist das her?
Boah, schau mal, ich bin jetzt schon 3 Jahre da raus. 5 Jahre bestimmt.
Und sind immer noch im Kopf, ja. Ne? Was war die Idee von der Eisenstange? Ich habe es bis heute noch nicht kapiert und ich habe nie jemanden tanzen sehen.
Das war exakt die Idee. Das ist tatsächlich haben wir auch gedacht, ja komm, Konzept lustig. Und Tim wollte damals unbedingt so eine Art verruchtes Gourmet-Restaurant schaffen, was so eine Schwellenangst komplett mindert. Mhm. Weil viele Leute ist einfach so, wenn du, egal ob du finanziell in der Lage dazu bist oder genussaffin bist, dass sobald du das Wort Gourmet-Restaurant hörst, hast du direkt im Kopf so eine Schranke. Und dann hat Tim gesagt, nee, dann machen wir das ganz anders und machen die Tische sehr, sehr niedrig, die Tische sehr, sehr klein, dass du das Ganze, du hattest ja in dem Restaurant gar nicht die Chance, gerade zu sitzen. Du musstest ja lümmeln und flezen und dich. Ja, neudeutsch einfach mit cozy fühlen. Und diese Table-Dance-Stange war tatsächlich, weil er so hart Bock auf Table-Dance hatte, dass er gesagt hat, komm, dann bauen wir da eine Table-Stange rein. Und es hat, ich glaube, 10 Frauen haben daran getanzt. Eine hat es komplett eskalieren lassen. Das war auch nicht schön. Das hat auch keine Freude gemacht, dass sie das gemacht hat. Weil sie war nicht in dem Alter und auch nicht in der körperlichen Verfassung, eine Stange zu tanzen. Aber ansonsten...
Die Stange halt ein bisschen verbogen, aber gut, wir nennen hier keine Namen.
Nein, definitiv nicht. Das bleibt da, wo es ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das so ist.
Eine Frage habe ich noch zu dem damaligen Konzept. Es war bewusst so, dass die Kellnerin oder nicht Kellnerin, die Servicekraft kam ja immer auch rangelümmelt und hat dann immer das Verkaufsgespräch oder die Menüaufnahme immer ganz anders auch besprochen. Mhm. Das war alles bewusst so inszeniert?
Das Tolle ist, dass da ganz, ganz viel inszeniert war. Und zwar die Einrichtung, das ist tatsächlich, mein Gott, das war zu einer Zeit, Alter, da war ich... damit komplett überfordert, überhaupt eine Küche zu führen und habe mich da kulinarisch ausgetobt. Und wenn da irgendwas konzeptionell nicht geplant oder inszeniert war, war es der Service, weil das waren Menschen, die Tim zusammengewürfelt hat aus allen Bereichen unseres tollen Landes und mit Ausbildung, mit Fachausbildung, mit wahnsinniger Qualifikation oder auch mit Leuten, die halt überhaupt gar keine Ahnung von Gastronomie hatten. Aber Tim halt sagte, das ist ein bunter Haufen, da habe ich Bock drauf und das ist. Und das, was da passiert ist, ist tatsächlich aus reiner Überforderung passiert und hat sich dann irgendwann so entwickelt, wie es dann geworden ist.
War cool.
Ja. Ich würde mal gerne, bevor wir jetzt zu lange bei den Servicekräften von damals hängen bleiben, zurückkommen zu der Leber vom Waller, weil das ist ja auch heute Teil des Konzeptes. Ihr verarbeitet Tiere nose to tail mit allem drum und dran. Für mich als Außenstehende an der Stelle, ist das nicht etwas, was es viel, viel schwieriger macht? Man stößt doch als Koch viel eher an seine Grenzen, wenn man eben nicht nur ein paar Edelstücke garen muss, sondern wenn man riesig Gedanken machen muss, wie man das entwickelt. Denn es gibt ja nicht irgendwie 357 Kochbücher für Hahnenkämme oder für Waller vom Leber oder für Innereien oder für Stierschelle oder was weiß ich noch. Wie macht ihr das? Probiert ihr denn morgens aus? Entwickelt ihr diese Rezepte? Gerade wenn ihr jetzt tagesaktuell kocht und sagt, okay, 12:30 und wir wissen noch gar nicht, was wir genau heute Abend produzieren werden. Wie läuft das bei euch?
In der Grundsätzlichkeit um das Thema Nose to Tail, was ich ein unfassbar schwieriges Wort finde, weil das auch etwas ist, ja, wir machen alles und wir würzen auch die Knochen für die Brühe. Das ist nochmal einfach de facto Bullshit und zwar kompletter Bullshit, das, was die Leute erzählen in der Gastronomie. Wir haben diesen Beweis angetreten, ein ganzes Tier zu kaufen, heißt nicht, ich kaufe 350 Kilo Fleisch an einem Haken, also ausgeschlachtet etc. pp., sondern ich kaufe das Tier von der Weide. Von der Weide bedeutet, ich habe natürlich dann auch das, kann man hier schön sehen, auf der Empore liegt ein Fell von einem Tier, was 1350 Kilo gewogen hat. Und das bedeutet, ein Tier in Gänze zu verarbeiten. Das heißt, was passiert mit dem Fell, was passiert mit dem Huf, was passiert mit dem Horn? Und wir sind einfach nur wahnsinnig schnell von dem Thema weggekommen, wie verarbeitet man eigentlich ein Tier? Heutzutage ist in der Kochausbildung das so, wenn du dann irgendwie Fleisch im Hauptgang hast, dann kannst du dir das TK aus dem Vakuum holen und sagen, ja, der hat das jetzt gesponsert, deswegen gibt's jetzt Lammkeule aus Neuseeland, wo ich sage, das kann doch nicht dein Ernst sein. Und bei mir war es ja genauso in meiner Kochausbildung. Ich hatte nur das große Glück, dass ich in einem sehr großen Hotel gelernt habe, wo es auch tatsächlich noch eine Schlachterei im Hotel gab, also in der Küche. Und ich da schon sehr früh mit in Berührung gekommen bin. Nur dieses... Man muss sich ein bisschen davon verabschieden, wie Rezepte funktionieren etc. pp., sondern man muss eher daran denken, wie das funktioniert. Man geht ja auch in so eine gezwungene Kreativität rein, wenn man ein ganzes Stück Rind vor sich liegen hat. Also wenn man eine ganze Pistole da liegen hat und nicht nur es um den Rücken geht oder das Filet geht. Und das ist schon etwas, wie ich finde, sehr, sehr Spannendes. Und daraus entsteht eigentlich immer das Neue. Man muss sich einfach nur die Zeit dazu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen.
Jetzt war das ja nicht so ganz einfach. Ihr verarbeitet ganzheitlich ganze Tiere. ihr macht keine Speisekarte, beziehungsweise ihr kommuniziert das Menü nicht im Vorfeld. Du musst quasi einen Tisch reservieren bei dir, du weißt gar nicht, was es gibt zu essen. Das bedient nicht wirklich alle Michelin-Kriterien oder Gastrokritiker. Wie war denn das am Anfang oder wie ist denn das jetzt? Oder,
ja, grundsätzlich sollte man sich die Frage stellen, warum mache ich ein Restaurant auf? Was habe ich für einen Benefit für den Gast, dass er das Haus verlässt, um bei mir speisen zu gehen? Also diese ganz elementären, grundtypischen Fragen, die man sich stellen sollte.
Und, wie hast du die beantwortet? Warum hast du dein Restaurant aufgemacht? Was war wirklich dann der...
Die absolute Hochmotivation, überhaupt etwas zu machen, ist, weil ich es immer haben wollte. Ich liebe Atmosphäre, Restaurant, ich liebe Küche. Als Kind schon, finde ich total großartig. Ich liebe einfach diesen, das ist immer etwas Heimeliges, eine Küche. Und man hat viel gesehen in der Welt und auch viel gesehen, wie man es nicht machen möchte. Thema Personalführung, Thema Verarbeitung von Lebensmitteln, Thema nachhaltig. Was bedeutet das? Wie geht man mit Gästen um? Und die Motivation ist dann irgendwann so hoch geworden, dass man gesagt hat, okay, dann schreibe ich jetzt mal einen wirklichen Businessplan, um damit wirklich mal abzustecken, okay, wie weit ist die Möglichkeit da, Geld zu bekommen von Menschen beziehungsweise von Banken oder von anderen Instituten, die das Kapital dann wieder absichern. Und grundsätzlich ist, wenn du als Gastronom oder als Koch, wie auch immer geartet, die Motivation hast, für Restaurantführer zu kochen, damit du Erfolg hast, das ist so weit weg vom Thema, wie Äpfel mit Affen zu tun haben. Das macht keinen Sinn.
Trotzdem brauchst du ja aber den Power und die Eier, sorry, dass du das durchhältst.
Das darfst du aber nicht haben als Motivation, dass du einen Stern, einen Punkt oder eine Pfanne oder was bekommst, weil das muss die logische Konsequenz aus deinem täglichen Tun sein, weil wenn es das nämlich nicht ist, dann hast du ganz, ganz schnell, ganz, ganz toll für 4 bis 12 Gäste im Jahr gekocht, aber ich muss für 9.500 bis 10.000 Gäste im Jahr kochen, um rentabel wirtschaftlich zu arbeiten. Und da muss man einfach gucken, ist man Unternehmer? Möchte man das oder möchte man als Koch in Schönheit sterben?
Okay.
Das ist eine relativ, also das ganz klar einfach durchkalkuliert und rechnen und gucken und klar sein, was möchtest du.
Und die Phase ist überstanden?
Nein, es gibt keine Phase, die überstanden ist. Mein Gott, wir sind wir haben das erste Rumpfgeschäftsjahr hinter uns. Wir sind gut, aber ich fahre noch keinen Porsche. So, wir sind noch lange nicht durch.
Was fährst du denn? Noch S-Bahn oder?
Nee, jetzt gerade aktuell fahre ich sehr, sehr gerne Fahrrad und wir fahren Charan. 2 Kinder und deswegen, ja, aber einen alten Charan.
Aber okay. Dann passt ja der Porsche nicht wirklich.
Nein, das war einfach nur tatsächlich metaphorisch gesprochen, damit die Leute verstehen, wir sind gut, es ist alles in Ordnung, aber so ein Restaurant, ich glaube, das dauert 3 Jahre, bis du wirklich sagst, so, jetzt kannst du durchatmen, jetzt bist du in einem Bereich, jetzt kannst du die nächsten Schritte gehen.
Und wie fühlt sich das jetzt im Moment an? Ich denke, das Echo ist heute ein anderes wie vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Wie fühlt sich das an?
Immer noch wie am ersten Tag. Ich bin immer noch wahnsinnig aufgeregt, wenn ich die Tür aufschließe oder wenn ich reinkomme. Für mich ist immer ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn ich zur Arbeit komme und die Mannschaft ist schon am Machen und am Tun und man tauscht sich kurz aus, was ist passiert. Man geht hoch ins Büro, guckt aufs Konto, guckt da, guckt die Reservierung an. Weil dadurch, dass wir das ja wirklich alles selber machen und da jetzt keinen großen Apparat dahinter haben wie Hotel oder einen großen, keine Ahnung was, Verwaltungsapparat, sondern das sehr, sehr eng machen und sehr, sehr klein machen, ist das einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Macht sehr viel Spaß.
Wenn du sagst, du schaust die Reservierung an, ist heute Abend voll?
Ja.
Super.
Ja, schön. Wir haben das große Glück, dass wir wirklich, ich würde mal sagen, zu 85-90% ausgelastet sind.
Okay.
Und man muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, ein sehr naiver, dummer, ehrlicher Gastronom, weil ich sage halt nicht, dass es jeden Abend ausgebucht ist, sondern ich bin halt immer sehr ehrlich, weil ich verstehe immer nicht, dass man sagt, es ist jeden Abend voll. Und dann guckst du bei Open Table oder Booker Table, was weiß ich, und weißt, okay, ist leer, 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 leer.
Für unsere Zuhörer, was bedeutet, ist ausgebucht oder ist voll?
Bei uns kann man keinen Tisch buchen, sondern immer einen Platz, weil wir quasi mit ganzen Tischen arbeiten, ganze Tische bleiben, nur dass wir, diese Tische sind aus Baumstämmen gefertigt und da ist halt nicht irgendwo ein kleiner Zweier, sondern es sind immer Tische, wo man halt mit mehreren Parteien an einer Platte sitzt sozusagen. Und voll bedeutet bei einer guten Konstellation 38 Gäste, bei einer schlechten Konstellation, so einer Valentinstag-Konstellation, sind wir mit 26 schon voll, weil natürlich nur 2 Parteien da sind.
Da ist dann aber das Menü auch doppelt zu teuer wahrscheinlich, oder?
Nee.
Valentinstag?
Nein.
Nee?
Nein. Okay.
Ja, das ist das Thema mit der Monogamie am Valentinstag, schlecht für die Gastronomie. Bevor du hier an den Elbbrücken dein eigenes Konzept verwirklicht hast, warst du bei Dreisteiner Christian Bau und natürlich als Küchenchef hast du den Off-Club des Madame X geprägt vor allen Dingen. Wer hat dich mehr geprägt? Der Melzer? Oder der Christian Bau?
Beide auf ihre eigene, komplett verschrobene Art und Weise. Aber ich glaube, dass ich aus beiden grundsätzlich für mich dasselbe am besten rausgeholt habe. massiv geprägt haben, haben mich kulinarisch definitiv Christian Bauer, weil das ein meines Erachtens nach zählt zu den besten Köchen der Welt. Und da kann ich, glaube ich, 5 an einer Hand abzählen, ob die was bewegen oder beeindruckend sind. Und Tim Mälzer hat mich menschlich sowie als auch gastronomisch so geprägt, dass ich verstanden habe, dass ich, wie gesagt, nicht für den Teller, für den perfekten Moment koche, sondern ich koche für den Menschen, der eine Erwartungshaltung hat, wo es aber genauso um das Thema Licht, Musik, Atmosphäre, Design, Service, Getränk etc. pp. Geht. Also dieses gastronomische eher und das kulinarische eher durch den 3-Sterner Christian Bau.
Also das Erlebnis letzten Endes, genau. Das über den Teller hinausgeht. Wie ist das, wenn man bei Tim Mälzer kündigt? Gönnt er einem die eigene Karriere?
Ja.
Oder sagt er, hey, ich bin eher ein bisschen beleidigt oder sowas?
Ich glaube, Tim war schon beleidigt, aber Tim ist meines Erachtens nach einer der größten gönnerhaften Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, weil von Anfang an war Tim Mälzer klar, das hat er, als er das erste Mal meine Eltern gesehen hat, dass der Junge mit 30 selbstständig sein muss und das wird er auch schaffen. Und er hat mir unfassbar viele Möglichkeiten gegeben. Ich meine, man muss mal ganz ehrlich sein, das, was er da Madame X aufgenommen hat, da hat er so viel Spielgeld reingesteckt, aber einfach hat er eine Vision gehabt, hat daran geglaubt und hat so eine große Unterstützung mir zuteil werden lassen, dass ich da machen konnte, was ich wollte. Und mit jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, gab es ja natürlich auch eine Konsequenz, ob wirtschaftlich, personell etc. pp. Und das musste ich nicht tragen, sondern das hat er getragen. Und das ist etwas, da kann man schon sagen, das ist schon ziemlich groß.
Ich habe das unlängst selber erlebt bei uns, gab es in der Gastronomie auch einen Wechsel und dann war sofort die Frage, geht der Küchenchef alleine oder nimmt er sein halbes Team mit? Geht die halbe Brigade, der Sous-Chef, der Partiechef und so weiter und so fort. Wie war das bei dir? Bist du alleine oder ja, quasi mit dem kompletten
gegangen.
Team?
Ich bin alleine gegangen.
Okay. Und dann auch das Team neu zusammengestellt hier?
Das war natürlich das erste Team, das war mehr so ein emotionales Ding, das waren meine ersten beiden Auszubildenden dabei, das ist mein Sous-Chef bzw. Patissier, den ich jetzt auch schon seit 10 Jahren kenne, aber das hat sich dann auch sehr schnell wieder verworfen, sagen wir es mal so.
Und heute ist der Herdblock der Mittelpunkt des Restaurants. Du, am Anfang sagst du, das ist die Küche, also die Menschen kommen nicht, die Gäste kommen nicht in ein Restaurant, sondern in die Küche. Ich denke da an The Chain in Antwerpen, Sergio Herrmann. War das so das Beispiel dafür,
Es gab tatsächlich Beispiele. Ich weiß nicht, gab es noch ein Löcher. Es gibt einen Tippling Club in Singapur, das ist ein sensationelles Barkonzept, wo es auch viel um das Thema Atmosphäre geht. Chef's Table, Brooklyn Fair, sensationell. The Table, Kevin Fehling, Nobelhart und Schmutzig, das sind alles. Es geht gar nicht darum, ob ich irgendwo was Inspirierendes gesehen habe, sondern ich habe einfach gemerkt, okay, das sind Gastronomiekonzepte, die eine eigene DNA aufweisen. Und das eigene DNA aufweisen bedeutet, dass ich halt nicht zum Gastronomiefachberater gehe, der mir dann sagt, du musst jetzt aber das Weizengras-Halmstück da hinstellen, damit du das Porzellan, was du da wieder kaufst, über uns dann da besser platzieren kannst. Keiner hat verstanden, was ich wollte. Keiner. Kein Designer, kein Architekt, kein niemand. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das so und so und so haben. Ja, aber dann musst du es dann anders machen. Ich sage, ja, das ist richtig, muss ich anders machen. Ja, aber das kann ich nicht. Ja, super, dann sind wir halt keine Vertragspartner mehr. Punkt. Und ich glaube, dass das hier, das kann man nennen, wie man will, ob das abgekupfert ist, das interessiert mich gar nicht. Das ist mein Restaurant, das ist meine Küche.
Das wollte ich damit nicht sagen. Abgekupfert, also nicht falsch verstehen, sondern ich finde es total spannend. Ich bin häufig hier, weil ich es einfach geil finde, in der Küche reinzusitzen, zuzuschauen, wenn die Köche kochen, wenn es brutzelt, wenn Wasser überläuft, wenn da einfach Action ist. Und ich gehe gerne in die Küche. Und das merkt man einfach, es ist enorm spannend. Aber
es ist halt echt. Es ist nicht vorbereitet, also wir haben keine Küche, die irgendwie noch eine Schmutzküche ist, sondern die stehen halt da und kochen.
Okay. Und das Thema war einfach, den Altar zu sehen. Also hier ist es ja auch ähnlich wie der Altar, ist die Küche, der Headblock.
Und Altar würde ich nicht sagen, aber es ist halt eine Küche.
Und da meinte ich, Sergio hat ja auch auf Höhe des Altars dann eben den Headblock draufgepackt.
Ich finde, er hat es ein bisschen heftiger gemacht, er hat eine Kirche umgebaut. Das finde ich schon ein bisschen krass.
Was ist bei dir der Gast? König, Publikum, Komparse? Wie siehst du den Gast?
Wenn der Gast sich darauf einlässt, was ja eigentlich schon viel dafür sorgt, wir haben ein Ticketsystem, du weißt im Prinzip nicht, was du isst, sondern du weißt nur grob, heute gibt's Wild, du weißt grob, dann gibt's Fisch. Das ist etwas, da geht man schon davon aus, dass es so ein open-minded Mensch ist, der weiß, okay, pass auf, ich lasse mich darauf ein. Aber grundsätzlich ist ein Gast, ja, und er ist definitiv König, er wird auf Händen getragen. Aber gottverdammt, vergiss als Gast bitte nicht, wo du bist. Und du bist bei mir zu Hause und da bin ich halt Boss. Und wenn du dich respektlos oder in irgendeiner Form schlecht verhältst, dann kriegst du das zu spüren, nämlich dann gehst du.
Wenn wir ist das schon, entschuldige, bevor wir dazu der nächsten Frage kommen, ist dir das schon häufiger passiert? Ja, hast du Gäste
rausgeschmissen?
Ja, aber ganze Abende? Ich
habe einen Zehnertisch nach Hause geschickt, natürlich, klar. Ein respektloses Verhalten gegenüber meinen Mitarbeitern, sei es mit Gläsern wedeln oder sagen, das ist ein Scheißessen gewesen. Also sobald man persönlich beleidigt wird oder angreift in irgendeiner Form, eine zu sehr in die Zone des anderen geht, dann muss man als Chef, hat man die gottverdammte Verantwortung, dann auch dementsprechend dahinter zu stehen. Und weder muss man sich beleidigen lassen, noch muss man sich belehren mit dem Zeigefinger von irgendwelchen Menschen. Aber man darf aber nicht vergessen, wir sind ja keine, wir haben ja nicht durch Zufall irgendwie das Kochen erlernt oder durch Zufall haben wir verstanden, wie man mit einem Korkenzieher einen Wein öffnet, sondern wir sind professionelle Mitarbeiter der Gastronomie. Und wir haben in den letzten 20, 30 Jahren schon ziemlich viel dafür gesorgt, dass die Gäste sich alles rausnehmen konnten. Und das machst du bei mir halt nicht. Das tust du nicht.
Ulf, merkst du was? Jetzt ist wieder da einer im Gespräch mit uns, der wirklich Rückgrat hat, der eine Überzeugung hat, der eine Idee hat, wovon von seinem Umfeld, seine Hygiene und der dann auch ganz konsequent eine Entscheidung trifft. Das begegnet uns im anderen Gespräch, was wir im Podcast hatten. Das war der Jens Roker damals, wo wir ihn auch gefragt haben, was ist für dich ein No-Go? Und der erzählte uns eben auch, er hat mal einen Gast hinausbegleitet und gesagt, ich habe ihn ein Taxi bestellt, weil es eben auch diese Schwelle der Beleidigung gegenüber den Mitarbeitern.
Das geht einfach nicht. Das ist doch ganz einfach. Ich meine, in welchem Gewerbe lässt man sich denn beleidigen, bitte? Die Verrohung der Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren, die ist ja ad absurdum geführt. Ich meine, man betritt hier ein Restaurant, wir sind Menschen allein, der Künstler, der unsere Tische angefertigt hat. Allein das, und wenn man da mit einem Messer draufschlägt, dann kriege ich schon Dahlschlacht. Mhm. Dann drehe ich schon durch. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das würde man ja niemals zu Hause machen. Und wenn ich das Restaurant verlasse, das Haus verlasse und ein Restaurant besuche als Gast, also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Das ist für mich einfach ein absolutes Unding. Und das kann man sich ein gewisser Teil so angucken und sehen, okay, der ist halt einfach komisch, der ist spleenig, da kann man drauf eingehen. Und wenn man halt merkt, okay, man holt den und der versteht dann, okay, ich habe mich gerade irgendwie ein bisschen deplatziert verhalten, dann kann man das ja alles noch gerade bügeln. Aber sobald es in eine Richtung geht, da bin ich der Erste, der sagt so Feierabendschluss.
Das unterschreibe ich und ich finde es großartig, wenn man eben das dann eben auch nach außen trägt und das auch gegenüber seinen Mitarbeitern einfach sich auch davor stellt und sagt, wow, also da.
Das ist ja das Einzige, die höchste Motivation, dass man einfach weiß, okay, man ist hier kein angestellter Mitarbeiter, sondern ist man Teil des Konzeptes, man ist Teil dieser Vision, die meine Frau und ich tragen und wo wir einfach Lust drauf haben, das jeden Abend zu vermitteln. Wir machen das ja nicht, um die Gäste irgendwie, ihr seid alle schlecht und so, sondern einfach nur, wir möchten einfach nicht mit Menschen einen Abend verbringen, die im Prinzip gar keine Lust darauf haben oder keine Wertschätzung uns entgegenbringen, weil das tun wir ja auch in diesen 4 bis 5 Stunden, die Menschen hier sind. Wir geben ja alles.
Bevor jetzt Menschen die totale Angst bekommen, sofort rausgeschmissen zu werden, wenn sie sich einmal falsch verhalten. Wir haben gehört, ich darf nicht mit dem Messer auf den Tisch klopfen, ich sollte nicht um mich mit dem Glas wedeln. Was soll ich noch nicht machen? Und zweite Frage dazu, werde ich einmal gewarnt, bevor du mich rausschmeißt?
Nein. Wenn du dich respektlos verhältst, kriegst du keine Warnung, sondern entweder, also ich habe meistens immer ein bisschen Bargeld in der Hosentasche, wenn die Leute mir in irgendeiner Form kommen, ich habe vorausbezahlt, dann gibt es Bargeld zurück und wenn es dann in irgendeiner Form noch unfreundlicher wird, dann, ich meine, ich bin 2 Meter groß und wiege 130 Kilo, dann werde ich halt auch unfreundlich und das sind Sachen, die sind jetzt, glaube ich, insgesamt 4-mal vorgekommen bei knapp 10.000 Gästen, nur ich möchte halt einfach nur, dass man gerade in so einer Möglichkeit wie jetzt bei diesem Podcast, was ja auch einige Menschen hören werden, dass man einfach weiß, die Zeiten sind vorbei. Du bist, klar bist du König als Gast und gerade bei uns, du hast vorausbezahlt, ist alles super, alles toll, aber lieber Herrgott, Wertschätzung und Respekt, ganz einfach. Das machst du bei deiner Mama nicht, das machst du bei deiner Freundin nicht und das machst du bei mir schon lange nicht. Wenn du einen schlechten Tag hattest, da kann ich doch nichts für.
Wir haben eine Überschrift in Vorbereitung auf den Podcast geschaffen, das nennt sich mit den Regeln gebrochen und darunter sind verschiedene Punkte aufgeführt, wo Thomas eben anders macht in seinem Restaurant. Du wolltest mit dem leidigen Thema No-Show, wolltest du es anders machen? Du gehst mit dem Prepayment, wie wenn du ins Theater gehst, musst du quasi das Menü vorher bezahlen.
Ja. Stellt euch einfach mal grundsätzlich die Frage, wie ist es dazu gekommen, dass wir in der Gastronomie eines der einzigen wenigen Dienstleistungsgewerbe sind, die in eine unfassbare Vorleistung gehen? Ich meine ganz ehrlich, das, was ich heute an Ware eingekauft habe, wenn ich das in Geld runterrechne, wer macht das? Und dann muss ich gucken, ob kommt er jetzt heute Abend, kommt er nicht? Ah, die haben zu 8 reserviert, kommen sie zu dritt. Oh, ja, wusste ich nicht, dass ich absagen musste. Gibt es nicht, Punkt, ganz einfach. Gibt es im Theater auch nicht. Wenn du eine Karte gekauft hast und Tralafiti macht da sein Figaro, dann ist das so. Und ob der jetzt kommt oder nicht, ob der krank ist oder nicht, das interessiert den, der da Tralafiti macht, ja auch nicht. Das muss ja auch alles bezahlt werden. Also gibt es die logische Konsequenz Ticketsystems, kommt aus Amerika, von TOC, gibt es seit fast 8 Jahren, haben alle belächelt. Es geht gar nicht, kann man nicht machen, kann man nicht tun. Komischerweise ist Deutschland eines der wenigen Länder, wo es noch nicht wirklich angekommen ist. Es gibt in Amerika Burgerbuden, die mit Ticketsystem funktionieren. Und da gibt es gar kein Gespräch darüber. Und sonst, ja, ich will einen Tisch, also ich will einen Platz haben, ich möchte dieses Essen essen. Wertschätzung, ich zahle voraus. Ja, ich zahle bei uns auch voraus.
Du warst aber einer der Ersten, oder?
In Deutschland war das ernst, in Berlin noch. Mhm. Und wir. Mhm. Ja.
Ich habe das neulich mal erlebt, da saß ich im ICE. Ja, mir gegenüber 3 Jungs bei Frankfurt, erkennbar Banker, ja, bist immer schon vorsichtig, erkennbar Banker, die dann sagen, wo gehen wir eigentlich heute Abend hin? Sagt der eine, du, ich habe 4 Plätze da und da bestellt und 4 da und da.
Perfekt.
Und der andere sagt, genau, ja, ich habe auch nochmal 6 Plätze bestellt dort, weil wenn man 6 bestellt, kriegt man bessere Plätze, ist der Tisch größer. Und der dritte sagt, ich habe auch bestellt. Und dann haben sie sich überlegt, nee, sie gehen doch nicht essen, sie kochen was. Und die hatten null Schuldbewusstsein. Ja.
Natürlich nicht.
Haben wir die Gäste da ein Stück weit auch verwöhnt, verzogen, ja, vielleicht in der Branche
letztes Jahr? Natürlich. Wir haben das Restaurant aufgemacht und sind auf die fast naiv blöde Idee gekommen und haben alle großen Hotels abgeklappert. Und zwar alle großen Hotels, Visitenkarten, die haben genommen, hallo, guten Tag, mein Name ist Thomas Imbusch, das ist Sophie Lehmann, Jan-Philipp Fricke, bla bla bla, Mara Michaelis, wir haben das und das vor. Wenn ihr Gäste habt, die was ganz anderes erleben wollen, etc. pp., kommt gerne her, macht ein Ticketsystem. Das hat dazu geführt, dass diese Menschen uns eine Bürde auferlegt haben. Ja, sie müssen aber dann ein Kontingent von mindestens 10 Plätzen am Abend haben. Ich sage, entschuldigen Sie, Sie haben es immer noch nicht richtig verstanden. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie was ganz Besonderes erleben wollen, bei uns anzufragen, dann haben Sie schneller die Möglichkeit. Was glauben Sie, wer Sie sind? Und jetzt kann ich halt sagen, wenn die Leute mich anrufen, ja, ich sage, wissen Sie noch, wer ich bin, als Sie mich angezählt haben in Ihrem Hotel, wie lächerlich das wäre? Nein. Sie bekommen keinen Platz. Sie können ganz normal Ticketsystem über die Buchungsplattform machen. Aber bei keinem Anruf gehe ich ans Telefon und höre mir das an und muss immer nicht vergessen, wie es in den Wald hinein, so kommt es irgendwann zurück. Und das ist ein sehr lustiges Thema, weil genau das, was Ulf gerade geschildert hatte, ist die absolute Perversion, mit der wir uns in Madame X auseinandergesetzt haben. Also das Ding von Tim. Und Tim ist einer der wenigen Leute, der sagt, dann füllen wir das mit Walk-in-Gästen auf. Das war natürlich aus seiner Zeit in der Bullerei. In der Bullerei ist es einfach so, wenn wir jetzt von 250 Gästen am Abend ausgehen und 30 Leute kommen nicht, dann füllt er das mit 60 Walk-in-Gästen wieder auf. Mega gut, total toll. Lauflagen-Gastronomie passiert super, sensationell.
Nicht in der Lage, ne?
In der Lage, Off-Club Madame X Bahrenfeld war schwierig mit Laufkundschaft. Das hat sich dann aber trotzdem irgendwie alles funktioniert. Aber da hast du Abende gehabt, da hast du gestanden, hast für 25 Gäste vorbereitet und hast dann 14 am Abend geschickt. Das kann Tim Melzer alles super irgendwie verknüsen. Wenn ich das hier abends mache, dann gucke ich aber nicht mehr gerne aufs Konto. Dann komme ich schlecht gelaunt zur Arbeit.
Das bedeutet heute, wenn Hyatt anruft oder ein 4-Jahres-Sign, es gibt keinen Concierge-Service?
Es gibt Concierge-Service für Leute, die wir mögen, die uns Respekt entgegenbringen.
Sehr schön. Schönes jetzt wird's da draußen, viele Kollegen geben, die sagen, hey, der Imbusch hat leicht reden, ja. Dem rennen sie in Hamburg die Bude ein, der ist prominent, der hat eine Riesenmarke aufgebaut schon, ja. Wenn ich das daheim irgendwie im Sauerland mache, auf der Schwäbischen Alb, irgendwo in der bayerischen Provinz, da zeigen mir die Leute den Vogel, weil sie es gewohnt sind, als Walk-in grundsätzlich kommen zu können.
Was sagst du
diesen Kollegen?
Genau das Gleiche, was ich allen anderen Menschen aussage. Das sage ich auch allen Leuten, die Fragen haben im Thema Ticketsystem. Ich sage, das musst du doch selber entscheiden, was du machen willst. Lass dir doch von keinem sagen. Was interessiert mich denn, was links und rechts und oben und unten passiert? Das ist doch mein Restaurant. Das ist doch mein eigenes kleines Imperium, was ich mir aufbauen möchte. Das interessiert mich doch gar nicht. Wenn ich auf der Schwäbischen Alb ein Restaurant aufmache, wieder grundsätzlich die Frage, mache ich eine Destinationsgastronomie, was ich betreibe? Mache ich eine Lauflagengastronomie? Mache ich eine Impulsgastronomie? Was will ich verkaufen? Brauche ich Walk-ins? Brauche ich das nicht? Also diese Sachen, ja, das wird da nicht funktionieren, weiß ich nicht. Du hast mir ja auch gesagt, du kannst doch nicht im Ghetto von Hamburg einen Laden aufmachen. Und ich sage, Leute, denkt doch einmal ein bisschen nach. Glaubt ihr wirklich, ich mache ein Millionenprojekt irgendwo im Ghetto von Hamburg auf? Halbes Jahr später ist offiziell bekannt geworden, dass da der Hamburg Tower hinkommt. Der ist bei mir 150 Meter entfernt. In 3 Jahren ist das hier, ich glaube, kann man sagen, 1A-Lage. Mhm. Und die Mieten, die wir hier zahlen, ist halt jetzt schon absurd. Mhm. Und also das ist halt immer die Frage, wie sehr setzt man sich mit dem Thema auseinander? Und ja, alles das, was du vorhast, wenn du extrem gut bist in dem, was du tust und wenn du das vernünftig planst, kannst du das egal wo, in welchem Teil, wie auch immer, auch im Sauerland, im Tannenwald, keine Ahnung, was machen. Wenn du da eine geile Schenke aufbaust und du sagst, das funktioniert, dann funktioniert's. Nur, du musst halt was tun. Und ich bin weder prominent und habe mir was aufgebaut, sondern einfach nur, ich glaube an das, was ich tue und bin damit auch sehr doll auf die Fresse geflogen und habe da auch sehr viel für geblutet und sehr viel geweint für. Und das ist doch toll, wenn sich Leute das Maul zerreißen. Finde ich großartig.
Gab es schon Situationen, dass unten Personen vor deinem Lokal standen, die keine Zeit hatten und dann noch mit Tickets gewedelt haben, wie beim Stadion, weil sie irgendwie keine Zeit hatten oder zwei Tickets über hatten und die noch verkauft wurden?
Nein. Grundsätzlich ist es einfach so, ich möchte dieses Ticketsystem einfach nur vorab, dass man das endlich mal versteht. Das Ticketsystem, ja, natürlich ist ein sehr starres Konzept und es geht natürlich auch darum zum Thema Wertschätzung, aber grundsätzlich ist es so, wir haben noch nie ein Ticket verfallen lassen, weil ein Gast gesagt hat, mein Gott, ich habe mir einen Finger geschnitten oder ich habe so eine Bronchitis, ich kann nicht kommen. Dann kann ich das Ticket, ja, natürlich behalte ich das Geld, ja, weil sie sind, ich habe nicht gekommen, das ist, ich habe trotzdem Wareneinsatz, aber sie können das natürlich dann gerne andermal wahrnehmen, das ist ja gar kein Problem. Wir haben insgesamt 36 Gäste gehabt, die insgesamt, seit wir aufhaben, nicht erschienen sind. Und davon waren 26 Gäste Porsche und die haben gesagt, ist scheißegal, Herr Busch, wir kommen nächstes Mal wieder.
36 von 9.000.
Von 10.000.
Von 10.000.
Ja, und das finde ich ist eine Quote, ich glaube, da kann man 0,01 sagen. Und
36 das, haben andere Gastronomen in einer Woche.
Ja, und das ist genau das. Und ich möchte mich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen, weil ich möchte gar nicht wissen, wie das Gefühl ist, eine Gastronomie zu betreiben, wo ich nicht weiß, was am Arm in der Kasse ist. Ja. Da habe ich jetzt schon Angst vor.
Okay. Stichwort in der Kasse. Wir haben natürlich auch heute wieder einen kleinen Werbeblock, den wir einsprechen, weil wir unterstützt werden natürlich. Aber unser heutiger Kooperationspartner hat darum gebeten, dass wir eben keinen großen Werbeblock bringen, dass wir nicht sehr sagen, gut, das sind jetzt die großartigsten Menschen auf der Welt und sowas. aber offiziell sagen können wir es natürlich trotzdem. Ja, unterstützt wird die heutige Produktion von Stefan Reese und Bigfood. Ja, also nicht wie das zottelige Viech in Kanada, sondern so wie großes Essen. Ja, deren Anspruch ist Make a Better World und das mit veganen Milch- und Käsealternativen. Ich glaube, Thomas, ich meine, ihr seid Nachbarn de facto. Mhm. Ihr sitzt hier unterm gleichen, ungefähr unterm gleichen Dach, im gleichen Gebäude. Ja. Komplex. Und der Stefan ist auch jemand, mit dem du viel redest, oder?
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob man das schon, wenn man so ein bisschen, sich ein bisschen mit dem Thema 100-200 auseinandersetzt, weiß man, glaube ich, auch, dass wir ein großer Feind der Industrialisierung im Thema Lebensmittel sind. Aber ich bin auch immer ein großer Freund davon, sich mit Menschen auszutauschen, die verstehen, dass die Zeiten sich gewaltig geändert haben, die verstehen, dass man sich dem Thema nicht verwehren kann und sagen kann, ich bin der Große und ich bin der Industrielle und nee, weil die Macht, die ist tatsächlich beim Essen und Trinken. Und wenn man sich dem verschließt und da keinen Austausch sucht mit Leuten, die es vielleicht anders machen wollen, dann guckt man selbst in die Röhre. Und Stefan Reese ist jemand, den wir sehr, sehr schätzen, weil Stefan ist auch einer der ersten Menschen gewesen, die diese Baustelle begangen haben und nicht gesagt haben, um Gottes Willen, sondern gesagt haben, Lecco mio, Alter. Das wird aber ein fettes Ding. Er war einer der absoluten ersten Gäste bei uns. Wir haben schon, ich glaube, zwei Veranstaltungen miteinander gemacht. Und das, was die machen, ist nicht das, was ich will. Aber das, was sie tun, sie versuchen es zumindest richtig zu machen. Und das schätze ich sehr an der Firma und auch an Stefan selbst.
Sein Schwerpunktthema ist vegane Ernährung beziehungsweise vegane Sahne, Käse.
Da bin ich raus. Ersatzprodukte bin ich raus. Ich muss kein Ersatzprodukt schaffen, wenn ich mich dazu entschlossen habe, vollkommen auf tierische Produkte in irgendeiner Form, wie auch immer geartet, zu verzichten, dann brauche ich keine Bärchenwurst, die aus irgendwelchen fleischähnlichen Erzeugnissen hergestellt ist. Da sage ich nein.
Okay.
Darf man nicht machen.
Okay. Dann gehen wir vielleicht.
Keine Angst, das ist gut, so bin ich.
Ja. Dann gehen wir vielleicht tatsächlich mal in nochmal ein anderes Thema rein. Wie bewirbt man sich eigentlich bei Molteni? Hattest du das, was da unten steht, dieser Altar, wollen wir mal bezeichnen? Sorry,
es ist ein Herdblock.
Ja, von dem Wort Altar kommt er nicht weg.
Ja, also, komme ich nicht weg. Ist nicht. Ja. Von diesem Herdblock, den hattest du bestimmt im Kopf über die Jahre, der ist bestimmt bei dir im Kopf entstanden.
Ja.
Erzähl uns mal, wie entsteht sowas und wie geht dann der Weg dorthin und wie bewirbt man sich dort bei dieser Firma, die sich ja auch ihre Kunden aussucht, für den sie einen Herdblock produziert und wie gelingt es dir dann, dass sie dir den gebaut haben? Das interessiert uns.
Grundsätzlich ist das Thema Herd für mich eine absolut elementare Entscheidung, weil für mich hat Kochen einfach was mit Feuer, Wärme und Emotionen zu tun. Das kann ich auf einer induktiven, High-End, Edelstahl gefrästen Geschichte nicht machen, weil Klick machen beim Kochen ist für mich nichts. Das muss heiß werden und das muss auch laut sein und Druck haben. Und das sind alles so die Faktoren, das hast du ganz, ganz selten, außer du kochst auf so einer Hexe, also auf diesen kleinen gusseisernen Dingern, wo man so mit Holz nachfeuert. Das hatte meine Großmutter und ich habe relativ schnell und früh Kontakt auch mit dieser Firma Molteni gehabt und habe da ein paar Monate und ein paar Male auch schon drauf gekocht und war zutiefst und schwerst beeindruckt, wie geil das ist, dieses Übermaß an Leistung und diese Optik. Und das ist, je älter der ist, desto schöner wird der. Und das ist natürlich, da guckst du als Kind eine Reportage, was weiß ich, und sagst Molteni. Und da war schon eigentlich vorbei, gesagt, das muss ich irgendwann haben, weil für mich stand es sehr früh fest als Kind, dass ich das auch gerne machen möchte. Kochen fand ich immer großartig. Und ja, dann hat man den Businessplan fertig und weiß, okay, der Businessplan, was ist denn das Design-SUP, was du brauchst, um wirklich geil zu sein? Und ich sag, weiß ich nicht, der Herd ist halt schon ziemlich geil. Das verstehen ja ganz, ganz wenige Leute, dass das ja, es ist ein Herd, der ist auch von anderen Menschen gebaut worden, aber da steckt genauso wie Liebe, Leidenschaft, Zeitgeist und Konstruktionswahnsinn drin, wie in unserem gesamten Restaurant. Und man lernt die Leute kennen, lernt Küchenbauer kennen und sagt, wie komme ich denn da dran? Ja, da kommst du gar nicht dran, da musst du den und den anrufen. Okay, das ist ja alles war sehr suspekt für mich alles. Und bin dann in Kontakt getreten mit Molteni, mit dem ehemaligen Vertreter, der jetzt nach 30 Jahren, glaube ich, in Rente gegangen ist. Und haben uns dann kennengelernt, also ein Köfferchen dabei gehabt und gesagt, so, jetzt erzählen Sie erstmal im Busch, wer sind Sie denn, was haben Sie denn vor? Und ich sage, hä, was willst du denn von mir? Du sollst mir einen scheiß Molteni bauen, hör auf, mich voll zu blubbern. Und habe ich erst gemerkt, ui, ach so, der meint das echt ernst. Ich muss mich darauf bewerben. Ich muss erstmal wissen, Konzept, was hat er vor? Und dann haben wir uns relativ schnell gut verstanden. Das ist auch ein sehr, sehr feiner Kerl, sehr, sehr feiner Mensch, auch ein Küchenmeister, auch ein sehr leidenschaftlicher Küchenmeister. Und hat mir dann ganz schnell erzählt, dass ich davor alles hanebüchen, ich muss das so und so haben. Und ich gesagt, nee, ich möchte das genau andersrum haben, das muss so und so an sein. Und ja, welche Farbe? Ich sage, die Farbe. Und dann hat er gesagt, das kostet das. Ich sage, gut, was kostet das ohne Farbe? Und dann haben wir gesagt, gut, lieber keine Farbe.
Das ist sehr viel Geld. Also extrem viel Geld.
Wenn ich jetzt sage, für diesen Herd könnte man in Hamburg auch ein kleines Häuschen kaufen.
Ja, definitiv, ja.
Bin ich nicht ganz falsch, oder? Da
kannst du schon ein Häuschen verkaufen.
Großes Häuschen?
Ja, da kannst du schon gut mit 4 Personen drin leben.
Okay, das heißt, der größte Posten deinem Businessplan ist wirklich der Herd dann gewesen.
Ja, definitiv. Herd und Abluft. Abluft ist noch ein Ticken drüber, also ein Ticken teurer, aber da tut sich nicht viel.
Du hast der Welt mal gesagt, an diesem Herd zu stehen, das ist wie Liebe machen.
Ist es, zu 100%. Es ist zu 100% so. Wir haben das erste Mal den Herd angefeuert. Allein, der war so zickig mit der Gasrückkopplungsmagnetventil, der wollte einfach nicht angehen. Da musste die Firma kommen, da musste die Firma kommen. Alle gesagt, das gibt's nicht. Bis dann irgendein sehr alteingesessener Gas-Wasserinstallateur kam und sagte, Moment. Und hat er sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Es war keine Ahnung, ob das Gespinne war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er da eine Stunde rumgedoktert und sagt, so, jetzt mach mal an. Angemacht und seitdem läuft die Kiste halt und es ist noch nie irgendwas mit dem Herd gewesen. Wir haben mit allen Themen irgendwas schon mal gehabt, aber mit dem Herd war noch gar nichts.
Nichts. Und wie ist es so, wenn man mit 2 Temperaturzonen jetzt kocht? 100 Grad, 200 Grad?
Immer nicht vergessen, ist ein Konzeptname. 100 Grad steht für kochendes Wasser und 200 Grad heißt das aber, dass der Ofen ist. Per Definition kann der Molteni keine 100 Grad darstellen und keine 200 Grad darstellen, weil der Ofen kann an oder aus. Und da kannst du jetzt einen Digitalthermo darauf halten, der hat bestimmt mehr als 200 Grad der Ofen. Also 100, ich schätze mal, dass der auch teilweise gefühlt 1000 Grad hat, weil sonst würde er nicht so viel verbrennen, was da drin ist. Weil es ein Gasbratofen ist, das heißt, er läuft mit einer permanent durchlaufenden Gasspirale und ist brutalst heiß. Aber das ist dann auch manchmal aus und geht dann wieder an. Das ist halt Molteni. Deswegen haben wir diese besonderen Bratergebnisse aus dem Ofen.
Aber da gibt es keine Berufsschule für, wo ich das lernen kann.
Nein, auf keinen Fall. Das ist ja, deswegen sage ich, es ist wie Liebe machen. Da kannst du nicht lernen, da musst du fühlen. Also wir haben immer noch teilweise eine sehr anstrengende Beziehung miteinander, der Herd und wir als Köche. Weil man natürlich immer noch genau weiß, okay, an welchem Punkt der gusseisernen Platte ist jetzt denn genau die Temperatur, die ich brauche, um keine Artischocke Barrikugel zu machen. Oder um da die Soße so zu reduzieren, dass es halt nur simmert und nicht zu stark kocht oder in welchem Teil des Ofens hinten rechts gelingt denn jetzt wirklich der Fisch oder ist es dann doch eher in der Mitte oder das sind Zentimeter und das sind er ist da halt sehr mürrisch.
Ich habe im anderen Interview von dir gelesen, dass neben deinem Herd der Salamander auch besonders wichtig ist.
Ja, alles ist wichtig an dem ganzen Ding. Der Salamander ist aber nur so wichtig, weil das etwas sehr Besonderes ist, einen Molteni-Salamander zu haben, weil das ist also der Molteni-Herd ist schon Quatsch. Wirtschaftlich, ökonomisch ist völliger Blödsinn, das zu machen. Der Salamander setzt dem Ganzen aber noch einen drauf. Das ist dann halt so, du denkst, jetzt so ein Quatsch, der ist so unfassbar teuer und so unfassbar schwer und hat so ein Übermaß an Leistungen und hat auch eine unglaubliche Strahlungshitze, dass wenn man den anmacht, dass man da drum halt nicht stehen kann.
Also bevor ihr beiden jetzt runtergeht und den Herd streichelt, ja, und wir den ganzen Podcast hier abbrechen müssen. Leute da draußen, ihr könnt euch auch mal gerne Liebeserklärungen an euren eigenen Herd schicken, posten, uns Bilder schicken von eurem Herd, wie ihr mit eurem Herd Liebe macht, ja, also übertragen natürlich. Aber ich würde trotzdem sagen, wir wechseln das Thema nochmal, gehen einen weiter. Ja, natürlich kochen. Was sonst, auf jeden Fall, ja. Und nicht die Finger verbrennen. Also, lieber Thomas, deine Website verrät, du hast ja 2020 auch wieder in 4 Themen aufgeteilt. Genau. Ja, Wasser und Salz im Frühjahr, Feld und Flur ab April, dann die Saison und Feuer und Rauch. Auf was dürfen sich denn eure Gäste ganz grob thematisch freuen?
Wasser und Salz ist, glaube ich, relativ zugänglich vom Thema her, ist Fisch, Meeresfrüchte, alles das, was aus Flüssen, Seen, Teichen und Meeren ist. Thema Salz ist im übertragenen Sinne gemeint, weil wir jetzt in eine Jahreszeit steuern, auch wenn die Temperaturen es nicht wirklich hergeben, weil man eigentlich denkt, dass der Klimawandel ist im vollen Gange. Ja, aber trotzdem hat das nichts damit zu tun, dass wir quasi an Lebensmitteln, was Grünzeug etc. pp. Betrifft, gar nichts haben. Das ist Lagerware oder halt das, was wir den Vorteil genutzt haben, letztes Jahr im Sommer den Überschuss an Ware halt eingelegt haben, eingeweckt haben, eingesalzen haben, und das ist halt sozusagen der Salzteil, also das, was man an Gemüse noch dazugeben kann zu den Fischen.
Okay. Und was kommt dann danach? Die Saison wird wieder
vegetarisch? Die Saison ist rein vegetarisch, also wirklich nur, das ist dieses, auch das wieder das absolute Übermaß an Lebensmitteln, was man rein auf Gemüse etc. pp. Basiert oder halt Milchprodukte hat. Warum sollen wir dann Tiere töten, haben wir gesagt, und kommen gesagt, kochen wir rein vegetarisch für 3 Monate.
Ich war im Dezember 2018, war das, glaube ich, bei dir, da sagtest du auch, da war noch der Ausläufer vom vegetarischen Menü.
Ja.
Da hast du mir erzählt gehabt, du hast irgendwie ein Agreement mit einem Landwirt,
genau,
der produziert.
Ja.
Und er hat halt ganz viel Tomaten produziert, und die hast du alle abnehmen müssen?
Nicht abnehmen müssen, sondern das ist sozusagen der Deal gewesen, den ich geschlossen habe, weil wir haben so das erste Mal in der Vorbereitung auf das Restaurant so 3 Jahre intensiv mit dem Thema Landwirtschaft auseinandergesetzt. Und wenn man in einen Bereich reinkommt, wo Menschen 100 Stunden die Woche am Machen sind, und am Ende des Jahres nicht wissen, wie sie dann die Mitarbeiter bezahlen sollen, habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein, das ist doch lächerlich, ihr habt doch Riesenländereien, sagt er, ja, aber wenn ich die nicht verpachte und mit EU-Subventionen arbeite, dann bin ich platt. Und dann habe ich gesagt, warum machen wir denn keine solidarische Landwirtschaft? Das heißt, ich zahle pro Monat Summe X, und der Landwirt kann daran halt in 12 Monaten partizipieren, obwohl ich nur quasi im Endeffekt 8 Monate Ware erhalte. Damit sie einfach verstehen, okay, du kannst halt auch weiter alles beschäftigen, alles machen, alles tun. Hauptsache, ich bekomme halt den derbsten Kram, den du halt machen kannst.
Und den derbsten Kram hast du dann vollständig verarbeitet, ja, in einem vegetarischen Menü?
Ja, und halt alles das, was man jetzt immer schön sehen. Ein Regal, das ist ja keine Show, keine Deko, sondern auf diesen Regalen stehen halt Lebensmittel, die seit dem Sommer da halt rumoxidieren sozusagen, und die ich halt jetzt für die nächsten 10 Wochen benutzen kann zum Thema Wasser und Salz.
Okay. Was man jetzt nicht sehen kann, was auf dem Regal wirklich steht, sind ja Gläser.
Genau.
Also bei dir oxidieren die Zucchini jetzt auch nicht offen im Regal, sondern es ist ja...
Es ist in Gläser reingemacht,
ja. Es sind quasi das Aquarium des Koches, kann man sagen.
Sehr schön, oder? Gesagt, sehr schön gesagt.
Ja. 2019 hast du die Auszeichnung Food Mover Award abgeräumt, du hast einen New German Cuisine Award erhalten, du warst Aufsteiger des Jahres, La Liste, Michelin, Wahnsinn.
Ja.
Wie wichtig ist dir das, oder wie gehst du damit um?
Was natürlich sehr, sehr emotional war natürlich Stern. Also da, wenn einer sagt, er will keinen Stern haben, das ist einfach Bullshit, das stimmt nicht, das ist einfach geil, weil das einfach ein seit, ich glaube in Deutschland erst seit 60 Jahren, weltweit seit 100 Jahren gibt es diesen Reifenhersteller, der dafür gesorgt hat, dass die Leute ordentlich Reifen abfahren sollen, und dann gesagt, kannst du hier essen gehen, da kannst du noch besser essen gehen, da kannst du am allergeilsten essen gehen.
Deswegen willst du jetzt den zweiten, oder?
Immer, auch den dritten und den vierten, den fünften und zehnten. Ich, grundsätzlich, natürlich will ich das für mein Ego, selbstverständlich. Möchte ich das als Unternehmer? Weiß ich nicht. Bringt das was? Bringt das nichts? Gibt es Schwellenangst? Gibt es ein Thema? Für mich das größte Problem aktuell, mit dem ich auseinandersetze, ist auch im privaten Bereich, ist das Thema Vergleichbarkeit. Wenn ich jetzt dieses Restaurantkonzept nehme und es hat einen Stern, per Definition ist das für den Guide Michelin Konsumenten einen Stopp wert. Wenn ich ein Sternrestaurant, was genauso klassifiziert ist, wie wir es sind, keine Ahnung, was irgendwo in, was hast du vorhin gesagt, im Sauerland oder sehe, und das im Vergleich setze, sage, okay, worum geht's denn da? Was ist das jetzt? Ist das für den Gast genau exakt das Gleiche? Oder ist es einfach nur ein Richtwert, nach dem man sich richten sollte und sagen kann, das ist ordentlich Essen? Es ist natürlich immer die Frage, wie viel misst man diesem ganzen Kram bei? Ich finde das sehr, sehr wichtig. Das ist toll, dass es das gibt. Aber es gibt es in keinem anderen Teil unserer Wirtschaft, gibt es so ein Bewertungssystem. Stell dir mal vor, ein Maler hätte einen Stern. Was ist das denn? Das wäre doch großartig, oder? Wenn die Malerbude jetzt 1 Stern hätte, 2 oder 3 Sterne. Also ich bin da immer so ein bisschen, nochmal, für mich als Ego-Mensch großartig, total geil, aber weiß ich nicht. Schwierig. Die gibt ja nicht nur Sterne, gibt es ja auch Pfannen, Punkte. Und
ja, alles, Pfannen, ne? Punkte, Hauben, Löffel, was weiß ich, was ganz klar. Und natürlich hat ja auch der Maler inzwischen Sterne. Er sammelt Google-Bewertungen und so weiter und so fort. Damit komme ich wieder auf meinen Werbeblock. Ja, Leute, ihr wisst da draußen, wenn euch der Podcast gefällt, ja, Bewertungen und so weiter. Ich wollte gerne mal 5 Sterne, würde mich wahnsinnig freuen. Aber Thomas, du hast ja nicht mehr ein Jahr gebraucht, um letzten Endes wirklich auch in eine ganz große Liga auch vorzustoßen mit all dem. Ist das nicht auch manchmal, dass du sagst, hey, kneif mich mal, ist das alles noch real? Funktioniert das alles?
Sondern das hab ich,
dass dein Selbstbewusstsein schon so ist, du sagst, das war genau so geplant, oder?
Ich könnte jetzt sagen, das war nicht so geplant. Ja klar war das alles geplant. Also da muss man dann auch wirklich aufhören, die rosa-rote Brille abzusetzen, sondern ich bin Unternehmer und ich werde knallhart an meinen Leistungen gemessen. Und wenn die Bank sagt, ich hätte jetzt gerne Zins und Tilgung zurück und der Laden knallt nicht von Anfang an, dann sagt die Bank so, Paris, Athen, auf Wiedersehen, hier im Busch, das war ganz, ganz toll mit Ihnen, aber ich hätte jetzt gerne die 1 Million Euro zurück und zwar jetzt.
Ja.
Und dann kann ich halt nicht sagen, nö, kann ich nicht, aber ich habe doch versucht, sondern natürlich, das war alles mit den Auszeichnungen auf keinen Fall, da war gar nichts geplant, weil sowas kann man nicht planen, dafür ist natürlich alles eine intersubjektive Wahrnehmung von Leuten, die das Ganze auch machen, aber alles andere, selbstverständlich war das geplant. Und nein, nach wie vor, ich möchte das kurz zu Ende führen, weil das ist eine sehr romantische Frage, das macht meine Frau eigentlich fast jeden Tag, mich kneifen und sagen, kommst du eigentlich mal parat und weißt du, was hier eigentlich gerade passiert?
Nimm mal den Staubsauger.
Nicht nur den Herzstreicher.
Ja, es ist so unfassbar, was hier jeden Tag passiert und was wir immer nicht vergessen. Wir sind so junge Menschen und haben das große Glück, dass wir einen Ort kreiert haben, wo Menschen gerne hinkommen, um sich bespeisen und betrinken zu lassen. Das ist total großartig. Es macht sehr viel Spaß.
Wie siehst du dich eigentlich wirklich? Bist du Koch? Bist du Künstler? Bist du Unternehmer? Bist du alles auf einmal? Was bist du in erster Linie?
Ich glaube, in allererster Linie bin ich derjenige, der die Verantwortung trägt. In zweiter Distanz bin ich Unternehmer, definitiv, und Küchenchef. Aber halt ein Küchenchef, der eher darauf bedacht ist, zu motivieren und auf die Leute einzugehen und zu gucken, weil das habe ich jahrelang nicht gemacht. Da habe ich auch ganz schnell gemerkt, okay, ich kochen kann ich, da muss ich jetzt mich nicht auch jeden Abend beweisen, ob ich das kann, sondern das kriege ich hin. Aber die Menschen dahingehend zu motivieren, dass sie das tun, was ich möchte. Und dabei, dass sie das Gefühl bekommen, dass sie auch eine Wertschätzung erfahren. Das ist so, glaube ich, mein Hauptaugenmerk, was ich so für mich selber sehe.
Und da legst du Wert drauf dann, auf diese Wertschätzung bei den Mitarbeitern? Also wenn ich den Sous-Chef oder deine Jungs frage, wie beschreiben sie dich als Küchenchef?
Arschloch.
Warum?
Einfach nur ein Spaß. Nein. Das wäre eine Katastrophe, wenn sie das sagen. Nein, ich glaube.
Wir sehen gerade, das ist jetzt echt scheiße, kein Video haben, weil wir sehen gerade Matthias Rilling unter dem Tisch, um sein Gesicht wieder aufzuheben. Ja, fantastische Geschichte.
Grundsätzlich kann man, glaube ich, jeden Mitarbeiter bei uns im Unternehmen fragen, wie sind die Chefs, also rede ich nicht davon, wie bin ich als Chef, sondern wie ist auch meine Frau als Chefin und wie ist der und wie ist der, weil wir, glaube ich, sehr, sehr auf Augenhöhe arbeiten. Das heißt, jede Information, die das Unternehmen auch wirtschaftlich in irgendeiner Form von Interesse sind, die werden auch mit allen Mitarbeitern geteilt, weil es gibt nichts Schlimmeres, dass ein Mitarbeiter in der heutigen Zeit dunkel arbeiten muss. Und dunkel arbeiten bedeutet für mich immer, ich möchte wissen, wie ist das Unternehmen gestellt, was ist passiert, wie ist meine Planbarkeit. Deswegen auch das Konzept mit den 4 Saisons, also 4 Jahreszeiten, die wir haben, das ist natürlich auch in vielerlei Hinsicht daraus entstanden, dass wir das Arbeitszeitschutzgesetz haben in Deutschland. Wie gehe ich damit um? Also haben wir Stand-OP gesagt, okay, wir haben 8 Wochen Urlaub. 8 Wochen Urlaub bedeutet, 8 Wochen ist das Restaurant geschlossen. Wir haben eine nicht tarifgebundene Bezahlung, bedeutet, mich interessiert das nicht, was irgendwo geschrieben steht, sondern es mir geht mir darum, kein Mitarbeiter fängt unter einer gewissen Summe X an.
Die Küche, was ist diese Summe X?
Das möchte ich nicht sagen.
Ach, schade. Das wäre zu spannend gewesen.
Naja, es ist ja, man kann es einfach mal so sehen. Frag doch mal einfach andere große Restaurants oder große Hotelketten, die einen Mindestlohn zahlen in der Gastronomie. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz, wenn wir über das Thema Mindestlohn sprechen wollen, dann wächst du einen Menschen in mir, das eskaliert dann hier. Weil das ist etwas, das ist so absurd, dass die Gastronomie so niedrige Löhne hat und sagt, das funktioniert alles, funktioniert sehr. Also bitte, welches Land hat denn so eine Kaufkraft wie Deutschland? Alter, wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, das so pervers hoch ist. Und die Leute sind nicht bereit, für Essen Geld auszugeben. Das ist eine Perversion. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist völliger Quatsch. Nur wenn ich mir als Gastronom oder als Hotelier jahrzehntelang falsch die Taschen voll gemacht habe, in irgendeiner Form auch immer, oder falsch investiert habe und nicht in das gute Mitarbeiter investiert habe, dann bist du einfach plunzendämlich und hast keine Daseinsberechtigung, um in irgendeiner Form irgendwo zu sprechen. Und das Thema ist durch, das musst du ändern. Ansonsten laufen die Leute weg und wir haben keinen Mitarbeiter- oder Fachkräftemangel, sondern nein, die Leute haben einfach keinen Bock, sich mehr für das wenig Geld verheizen zu lassen. Sie wollen arbeiten, sie haben Bock darauf. Die wissen doch alle selber, dass du das in 8,5 Stunden nicht reißen kannst, sondern dass du die mehr Zeit investierst. Aber das tust du ja auch gerne. Aber das Thema Wertschätzung ist finanziell, Urlaub und natürlich Benefit. Alter, wie geil ist das, in der Gastronomie zu arbeiten? Wir haben immer Zugang zu besten, geilsten Lebensmitteln. Unser einer Sous-Chef hat jetzt gerade gesagt, wir wollen eine grüne Kiste für den Mitarbeiter haben. Ich sage, das ist ja eine geile Idee. Also jeden Monat zahlt jeder Summe X, das haben wir noch nicht ganz aus. Ich glaube, das sind so 250 Euro. Aber du kannst ja auch jede Woche eine fette Kiste mit Fleisch, Milch, Käse, Brot, weil wir machen ja alles auch selbst, also das Thema Brot machen wir selber, ja. Kannst du da mitnehmen. Weil wo kannst du denn solche Lebensmittel herbeziehen? Kannst du in keinem Edeka, in keinem Wochenmarkt kaufen. Das geht nicht. Und das ist natürlich wieder etwas, daran partizipiere ich ja auch als Unternehmer wieder am großen Teil davon, weil die Motivation des Mitarbeiters natürlich noch höher und ich ist noch enger an mich rangebunden als Unternehmer. Und das ist so eher das, als was ich mich verstehe, was ich bin.
Okay, starke Aussage, finde ich. Vielen Dank dafür. Ich muss jetzt trotzdem nochmal versuchen, zum nächsten Thema zu kommen, sonst sitzen wir wahrscheinlich am Sonntag noch da und irgendwann kommen ja heute auch noch die Gäste. Ja, so schön es ist da an dem Thema, dir auch zuzuhören. Nun ist ja Hamburg mit sehr guten, sehr selbstbewussten Köchen auch inzwischen reich gesegnet, kann man sagen. Und ich würde vorschlagen, wir werfen dir noch gerne ein paar Namen zu. Und du antwortest vielleicht mit dem, was dir als erstes zu den Kollegen einfällt. Ist das okay? Aha. Dann legen wir mal los, Matthias.
Also dann Cornelia Oletto.
Habe ich keinen Bezug zu. Keine Ahnung. Ich war zweimal bei der Essen in diesem kleinen Ding in Eppendorf. Das war sehr, sehr lecker. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber sonst habe ich mit dieser Frau absolut keinen Bezug.
Thomas Martin aus dem Jakobs.
Geiler Typ. Absolut geiler Typ. Einer der ersten Gäste im Off-Club war dann X. Sensationell, seniorig, mega cool, total entspannt. Ist einer der absolut wenigen Köchen, die ich in meinem Leben begegnet bin, die so unfassbar wertschätzend mit dem jungen Kochtalent umgegangen sind, das ich damals war. Und gar nicht arrogant gesagt, Kochtalent, einfach nur, man hat halt ganz, ganz schnell gemerkt in Hamburg, der kocht halt anders als alle anderen. Und der ist so über diese ganzen kleinen Fehler hinweggegangen, sei das jetzt anders mal. Der ist aufgestanden von seinem Stühlchen und hat gesagt, ich bin Thomas, hallo, ja, ich bin auch Thomas und war total, ja, so positiv zugänglich zu dem, was wir gemacht haben. Das rechne ich Thomas Martin bis heute hoch an. Wir haben immer noch lustigen, sehr regen Austausch. Er war schon diverse Male hier essen und denkt auch immer an mich, wenn er irgendwas hat, was er selber nicht machen kann im Sinne von Veranstaltung und kontaktiert mich dann. Was. Ganz, ganz feiner, großartiger Mensch.
Christoph Rüffer aus dem Herlin.
Geiler Typ. Wir waren gerade Heiligabend bei Christoph Rüffer im Herlin essen. Mittags und ich mag das sehr, weil Christoph Rüffer ist so ein Eigenbrötler. Der steht ja da und kann sich ja im Fische putzen, kann er sich komplett verlieren. Ich finde das großartig. Das macht so einen Spaß, diesen Menschen über das, was er tut, zu reden. Und immer nicht vergessen, ne, wenn du, ich glaube, der macht das seit über 20 Jahren jetzt im Herlin, über 20 Jahre als angestellter Küchenchef, seine eigene Handschrift so zu schärfen, so sich selbst so skalieren, reflektorisch, trotzdem zu wissen, okay, das ist nicht meins, sondern aber ich habe die Freiheit, so zu sein. Ganz, ganz großen Respekt.
Matteo Ferrantin aus dem Jahr in der Hafen City.
Ja, keine Ahnung. Matteo ist ein kleiner Italiener, der ist ein bisschen, finde ich, sehr aufgeregt menschlich, aber der liefert unfassbar gut ab. Das, was er da macht, ist halt überhaupt nicht mein Restaurantkonzept. Ich brauche halt im Winter keine italienischen Aromen. Ich brauche keinen Tomate-Mozzarella-Geschmack im Mund im Winter. Aber das, was der macht, ist schon beeindruckend.
Kriegt er einen zweiten Stern?
Hundertprozentig.
Tim Melzer.
Chef.
Steffen Hensler.
Keine Ahnung. War ich noch nie essen, würde ich auch nicht machen.
Ist er für dich ein Koch oder ist er für dich ein Fernsehstar?
Klar ist er ein Koch, der hat den gelernt und Fernsehstar, was heißt das? Das, was er macht, er ist Gastronom, ich glaube, das mit seinem Vater zusammen. Ich finde seine beiden Brüder, Rocky und jetzt habe ich den anderen Namen, und Toni, die machen ein Petit Delice in der Innenstadt von Hamburg, das hat glaube ich auch mal der Vater betrieben von Steffen. Die kochen da richtig, richtig geil einen raus. Ganz junge Jungs, sind wirklich glaube ich 23 und 25, kochen das ganz, ganz gut. Aber Steffen Hensler habe ich keine Beziehung zu, weiß ich nicht.
Kevin Fehling.
Krass. Krasser Typ. Die Geschichte, dass er macht, das ist für mich immer noch sehr, sehr wegweisend gewesen, weil das, was Kevin gemacht hat, ist dann einfach so, ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen, ich mache mein eigenes Ding. Mhm. Und alle gesagt, ja, Kopie davon und langweilig und Kathedral und ist ein Sternerestaurant. Ja, Alter, aber überleg doch mal. Du kochst 10 Jahre lang darauf hin, 3 Sterne zu bekommen, hast 3 Sterne und sagst so, ich mache mich selbstständig, mach den Laden auf und was für einen Laden er aufgemacht. Mhm. Der war ja sogar in Rute und Rolle und Blinker und Jagd und Hund. Der war ja überall zu. Er hat sich ja überall, hat er das Ding ja hochgepumpt. Tür auf, zack, bumm, 3 Sterne, zack, bumm, jeden Abend voll, skalierbar, wirtschaftlich funktioniert. Jetzt hat er irgendwie auf dem Schiff noch ein anderes Restaurant gemacht, jetzt macht er eine Bar auf. Alter, wie geil ist das denn?
Und was sagst du zu seiner Äußerung bei Tim, Sterneküche als Kulturgut öffentlich fördern zu lassen?
Sehr, sehr schwieriges Thema. Ich finde grundsätzlich, dass das Kulturgut Koch schwierig ist als Aussage. Ich finde, dass ein Koch jemand ist, der sich der Verantwortung bewusst sein muss, dass er die weiße Jacke, wie es Paul Iwitsch so schön mal gesagt hat, vom Mediziner bekommen hat und dementsprechend eine hohe Verantwortung einhergeht mit dem Zubereiten von Lebensmitteln, was natürlich auch ernährungsphysiologisch mit dem Organismus zu tun hat, wie verstoffwechsel ich, wie was. Aber das Kulturgut Essen und Trinken, das kann öffentlich sehr, sehr gerne gefördert werden. Es geht nicht darum, um da irgendwie Restaurants mit voll zu machen, sondern einfach nur um das Thema Essen und Trinken omnipräsenter zu machen, und zwar nicht im Sinne von, dass es an einer Busreklame irgendwo vorbeifährt, dass es Rewe jetzt irgendwas billiger gibt, sondern dass das Thema allein Nahrungsmittelbeschaffung, das war früher ja auch was ganz, ganz Großartiges. Da ist man früher jagen gegangen, hat sich darum gekümmert, heutzutage geht man nicht jagen, sondern im iPhone, man spricht wie so ein Zwieback rein und redet nebenbei noch mit der Verkäuferin und an der Kasse und hat, ob es da noch einen Coupon für gibt. Das ist so das Thema Kulturgut, Essen und Trinken, aber sonst finde ich die Aussage tatsächlich sehr, sehr schwierig, sehr dubios. Mhm.
Wie könnte so eine Förderung aus deiner Sicht aussehen? Ich meine, momentan geht hier die Entwicklung gerade in eine andere Richtung. Ja, wir sind der Meinung, dass wir Lebensmittel so rückverfolgbar machen müssen, dass wir nicht mehr wissen, ob wir überhaupt noch jagen werden in der Zukunft. Ja, wir haben Menschen, die sagen, Aquakultur ist das einzig Wahre, weil wir ja nicht wissen, wo der Fisch vorher rumgeschwommen ist. Und es könnte ja sein, dass die Bachforelle irgendwann mal Verwandte in Fukushima besucht haben und wir sie dann auf dem Teller haben.
Exakt, ja. Das ist grundsätzlich ein sehr, sehr interessantes Thema, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, da gibt es kein Allheilmittel dafür. Ich glaube, es gibt eher nur die Geschichte, wie sehr setzt man sich mit dem Thema Lebensmittel auseinander. Und wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo Kinder im Kindergarten nicht mehr wissen, wie das Essen zubereitet wird, sondern da steht seit 6.30 Uhr in irgendeinem Shaving-Dish, Konvektomat, keine Ahnung, was der da auf Regenerieren gedrückt wird, und dann gibt es den Kindern immer Tortelloni mit irgendwelchen anderen Nudelsoßen, und das ist, da geht es dann schon los. Oder wie kann es sein, dass Menschen keinen Bezug mehr dazu haben, wo was herkommt, und wir wirklich nur noch Essen und Trinken als Marketing-System verstehen und gar nicht mehr als das, was es eigentlich ist. Essen und Trinken ist elementar, ohne das verrecken wir. Und wenn Leute sagen, es gibt noch viel Wichtigeres, nein, über Essen und Trinken steuerst du alles. Du steuerst die Gesellschaft, du steuerst die Kultur, du steuerst einfach alles.
Stark. Matthias und ich haben eine Schwäche für außergewöhnliche Feiertage. Und das ist so ein Punkt, den wir immer wieder so ein bisschen damit mit einlaufen lassen. Heute zum Beispiel ist der Tag des Fußvermessens. Ja? die Kategorie gewinnst du, brauchst du gar nicht probieren, ja. Und morgen ist der Tag der Komplimente.
Ah, sehr schön. Ja? Aha, ich finde, das können wir auch mal vorziehen, Thomas. Wem hast du zuletzt Komplimente gemacht und wofür?
Meiner Frau heute Morgen, dass sie wundervoll aussieht.
Matthias,
das,
und du?
Das ist das Allerwichtigste. Komplimente machen ist das Schönste, was es gibt. Das ist die kleinste Freude, die du der Menschen jeden Tag total werden lassen kannst. Das ist doch großartig. Komplimente, wie geil ist das?
Matthias, du?
Großartig. Ich habe meine Frau heute noch gar nicht gesehen.
Entschuldigung. Red jetzt an dem Thema nicht weiter, das wird gefährlich. Wir sind auf Sendung.
Okay, ja, genau. Ich gehe vielleicht, vielleicht gehe ich eher mal in mein gestriges Erlebnis. Ich war bei Martin Müller gestern, im TISK in Berlin, und hatte den Broiler für 2. Und der war großartig, also ja, mit Mischgemüse absolut cool, empfehlenswert. Und da habe ich auch zu Martin gesagt, großartig. Er hat dann das Ding auch gegart am Stück, auf einer Platte mit einem Messer reingestochen in der Brust, hingestellt und gesagt, hier, machen. Großartig.
Und lecker.
Ja, war lecker und Kompliment gemacht, ja. Ja. Und wer hätte aus eurer Sicht mal ein Kompliment verdient? Das wäre quasi die Aufforderung auch wieder an die Community. Ein drittes Mal heute. Ich glaube, wir werden noch aktiver jetzt gerade. Schreibt uns doch mal, wer hat ein Kompliment verdient. Außer
sehr, sehr wichtig, Komplimente geben.
Und ihr dürft
also, wenn sie ernst gemeint sind.
Ja, und ihr dürft die auch gastronomisch beziehen, oder ihr sagt, ihr bezieht es auf Menschen. Ja, ganz klar.
Und du, Ulf?
Mich hat zuletzt André Tinel sehr beeindruckt, und das habe ich mir auch gesagt. Er hat im Schwarzwald, im Ritter, eine fantastische neue Küchenhandschrift entwickelt, hat sich selber wirklich neu erfunden mit Makedan. Und wenn du dann vor Freude Pippi in den Augen hast, dann darf man das im Küchenchef auch mal sagen, und das habe ich ihm getan.
Ja. Sehr schön.
Mega. Mhm. Ja. Aber wir haben ja nächste Woche auch noch 2 herrliche Gedenktage. Ja, wir haben den Tag des nachbarschaftlichen Jodelns. Keine Sorge, davon großartig, verschonen wir euch. Ja. Großartig. Und wir haben den Fun-at-Work-Tag. Und ich meine, das ist ja auch mal eine Steilvorlage. Ja.
Fun-at-Work, wie beschäftigst du die Jungs da unten, dass sie Spaß haben?
Die haben selber mehr als genug Spaß. Immer nicht vergessen, dass die große Bürde eines guten Unternehmers in der Gastronomie ist es, glaube ich, einen Ort zu kreieren, wo ein Mitarbeiter frei und selbstbestimmt arbeiten kann und nicht die Schranken merkt, die du als Unternehmer aufbaust. Und sobald du das hast und die Mitarbeiter so selektierst und nicht einfach nur auf Lebenslauf hinaus einstellst, sondern merkst, okay, gibt es da eine Harmonie, gibt es da eine Disharmonie, okay, diese Disharmonie, die kann ich überspielen, dadurch, dass das Fachliche sehr, sehr gut ist oder funktioniert das, ist das A und O. Und gerade Sophie und ich, also meine Frau und ich, haben immer wieder Entscheidungen darüber, okay, macht es jetzt Sinn, dieses Unternehmen so zu führen oder geht es eher in die andere Richtung? Und die Stimmung im Team ist uns um einiges wichtiger als die fachliche Qualifikation. Und ja, da müssen wir gar nichts machen. Die Jungs haben alle irgendwie einen geilen Musikgeschmack, die Jungs haben alle irgendwie ein hartes Ding am Laufen im positiven Sinne und machen Quatsch und haben viel Freude, und aber trotzdem wissen sie, dass sie halt die 6 Stunden am Abend halt hochkonzentriert und zu 100% bei der Sache sind.
Das bedeutet, die Jungs müssen nicht Klassikmusik hören vorm Service, so wie es in anderen Küchen ist. Da kann jeder sein.
Ich glaube, auf Toilette läuft gerade 4 Jahreszeiten. Ah. Auf unserer Toilette.
Okay. Was läuft bei euch in der Küche, wenn ihr noch unter euch seid?
Amy Winehouse
lief. Das jetzt lief gerade bei Amy Winehouse. Ja. Wir haben sonst auch viel so ein Queen-Thema. Unser anderes Sous-Chef Mario ist ja auch schon relativ ein älteres Semester, kann man so schön sagen. Der ist schon 39, hatte gerade gestern Geburtstag.
Älter.
Für uns ist das älter, natürlich ist das für uns.
Vielen
älter.
Dank.
Okay. Ansonsten sind wir da sehr frei. Wir haben einen, der macht selber, ich glaube, das nennt sich Drum and Bass. Ich bin da nicht so, ich bin eher so tatsächlich eine klassische Ausbildung am Schlagzeug und ich bin da eher so unterwegs. Okay. Also es läuft sehr, sehr viel gemischte, auch sehr viel Bumsmusik so.
Bumsmusik. Gut. Genau so ist es. Wir kommen zum Schluss, Rambo, unserem allseits beliebten Fragebogen. Kurze Frage, kurze Antwort und bitte maximal einmal weiter sagen. Und ich würde sagen, Matthias, was machen wir als erste Frage? Und ein Klassiker, oder?
Thomas Ruhl ruft an und bittet dich auf die Bühne. Was kochst du?
Ich würde gar nicht abnehmen, wenn er anruft.
Okay.
Also, das lassen wir mal so stehen.
Ja, alles gerne. Gut. Kann man gerne machen. Ja.
Okay. Okay. Welches Gericht lässt du grundsätzlich stehen, wenn du woanders essen gehst? Was isst du nicht?
Gar nichts.
Richtiger Allesesser komplett? Alle
komplett, ja sicher. Wenn ein Typ da irgendwas kocht und hat sich Mühe gegeben und sagt, das ist es jetzt, dann habe ich die gottverdammte Pflicht, das zu essen.
Okay. Gibt es einen Gast, der bei dir kostenlos essen dürfte? Egal was, kannst du die ganze Welt ausdenken, lebend, schon ganz, gestorben, whatever.
Ganz viele. Klar, ein Bauunternehmer, der uns viel geholfen hat. Meine Frau, meine Mama, mein Papa. Na klar. Okay. Meine Kinder.
Wem würdest du nie ein Essen servieren, egal was er bietet? Porsche?
Nö.
Nestle.
Okay. Findest du es leichter, jemanden zu hassen oder zu lieben?
Beides sehr starke Emotionen. Das eine geht mit dem anderen einher. Ich habe gerade gelächelt, man kann es ja nicht sehen.
Ja.
Das stimmt, Thomas im Busch hat gelächelt. Wir nehmen das mal fest. Ja.
Wenn du für dich selber Essen machst, was gibt's dann? Isst du Döner?
Sophie hat so ein Döner-Thema. Ich habe da nie so diesen Bezug zu gefunden zu Döner. Ich finde das lecker, Fleisch und Brot ist sowieso mal geil, mit Gemüse dabei auch super. Aber nee, ich habe eher so ein Eierding. Ich esse gerne Rührei.
Rührei.
Ja, finde ich großartig.
Okay.
Ich liebe Rührei.
Neben Christian Baum.
Ganz normal, klassisch? Oder sagst du dann, hey, also wenn ich Rührei mache, dann hätte ich gerne noch ein bisschen was mit dabei?
Salz. Na wirklich, ganz, ganz einfach. Einfach ein Rührei. Okay. Ich esse auch unfassbar gerne Leberwurstbrot. Also ich liebe so Sachen. Finde ich großartig.
Ich war schon in der nächsten Frage, sorry dafür. Ne?
Ich weiß, es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Ich habe mir fest vorgenommen, es heute nicht zu machen. Ja.
Das machst du gut.
Es kostet mich 5 Euro für jedes Mal, aber ich glaube, 50 habe ich dabei, so habe ich noch für 2 Mal gut.
Neben Christian Bau, wer ist für dich der beste Koch der Welt?
Ich finde Alain Passat sensationell großartig. Christian Bau, wir haben Mathieu Pacot aus dem Lambrosie in Paris, René Redzepi und allen voran definitiv auch Ferrer Adria für das, was er diese Bewegung losgetreten hat, sich mit einer emanzipatorischen Küche auseinanderzusetzen.
Abschließend, coolstes Restaurant der Welt, hier in Hamburg, sorry.
100 zu 100.
Wenn ihr jetzt ausgebucht wärt und es ruft jemand an, welches Restaurant würdest du empfehlen nach dem 100-200?
Haben wir gerade gestern gehabt, weil gestern Gäste gedacht haben, dass sie nur vegetarisch essen können. Und dann ist auch, Mensch, wir sind aber alle Vegetarier. Ist ja heute Abend schwierig. Sie können aber gerne zu die Saison wiederkommen. Die haben wir in den Heldenplatz geschickt. Okay. Das sind gute Freunde von uns. Die machen so ein sehr, sehr ja, wie der Name schon sagt, Heldenplatz, ein Restaurant für Helden des Alltags sozusagen und kommen alle aus der Spitzengastronomie und haben sich sozusagen der Selbstständigkeit verschrieben, dass die Leute glücklich machen wollen mit dem, was sie tun. Es ist ein unfassbar geiles Restaurant, es macht sehr viel Spaß da zu essen, kochen auf sehr hohem Niveau und da vermitteln wir eigentlich die meisten Gäste hin, wenn sie bei uns keinen Platz bekommen oder kein Ticket oder keinen Tisch.
Okay. Deinen Heimatort Friseute.
Friseute.
Friseute. Entschuldigung. Ja, Katastroph, nicht wahr? Aber Friseute, muss man mal gesehen haben?
Nein, auf warum? Gar keinen Fall muss man das gesehen haben. Das ist eine geflügelte Hochburg-Gemeinde. Da ist ein Stall neben dem anderen. Da muss man gar nichts gesehen haben. Ich finde das nur so lustig, dadurch, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, dass die Leute immer wissen wollten, wo ich herkomme. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Und ich sage, verstehe ich nicht, da komme ich her. Und seitdem ist das so geflügelt, dass alle wissen, dass ich aus Friseute komme.
Also ist, wo du herkommst, nicht ganz gar so wichtig?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich hätte das genauso da. Das ist einfach nur, ich glaube, dass mein Elternhaus was sehr Wichtiges und sehr Ursprüngliches mit mir gemacht hat. Aber das hat nichts mit Friseute zu tun. Das hätte auch in Hamburg sein können.
Was ist für dich Heimat?
Küche. Küche ist für mich Heimat, egal wo ist.
Was ist für dich Glück?
Küche. Entschuldigung, ich meine das aber gar nicht im Sinne von, dass es so einfach zu beantworten ist. Doch, das ist für mich schon ein großer Grund, warum ich kein Restaurant habe, sondern eine Küche, weil das ist das Erste, was wir morgens machen, ist, wenn die Kinder am Rumkrakehlen sind, gibt es einen Pfannkuchen oder es gibt erstmal ein Rührei und dann gibt es erstmal, wir haben eine sehr schöne Kaffeemaschine zu Hause, erstmal einen kleinen Kinder-Cappuccino oder halt normalen Cappuccino für uns und es dreht sich immer um Essen und Trinken und wenn wir halt nicht gerade Essen und Trinken machen, dann gehen wir Essen und Trinken oder wir suchen Essen und Trinken. Also wir beschaffen uns Essen und Trinken. Das ist halt, Küche ist Glück.
Wem oder was kannst du darüber hinaus noch nicht widerstehen?
Meiner Frau. Ihr stellt die Frage, ich gebe dir die Antwort, ich darf nicht weitersagen.
Einmal schon.
Achso,
ja, aber du hast es fast geschafft, ohne weiter, ist alles gut.
Was für Regeln für dich selbst hast du, die du niemals brechen würdest?
Weiß ich nicht.
Das ist das weiter.
Ja, keine Ahnung.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Weltherrschaft. Der Blick, schade, es ist ein Podcast, jetzt hätten wir das alles sehen müssen. Der Blick von Matthias war sensationell. Er ist doch Größenmeister. Nein, wo sehe ich mich in 5 Jahren? In 5 Jahren möchte ich, dass das 100-200 einen autark funktionierenden eigenen Bauernhof hat. Das ist wirklich ein eigener Bauernhof, wo wirklich durch Permakulturen der komplette Betrieb hier von uns bewirtschaftet werden kann mit einem externen Landwirt. Ich hätte gern das 60-40 eröffnet, das ist eine Patisserie-Bäckerei. Ich hätte gern das E2 eröffnet, das ist eine Schlachterei. Und ja, gibt noch viel zu tun.
Großartig.
Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten. Männer, zum einen mal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr uns jetzt wieder so weit zugehört habt, auch trotz der Nebengeräusche. Wir hatten heute wirklich eine ganze Küchenbrigade, die unter uns zu unseren Füßen wahnsinnig viel vorbereitet hat. Das war ein bisschen eine andere Tonqualität, als ihr es normalerweise auf diesem Kanal gewohnt seid.
Verzeihung.
Dafür, nein, überhaupt keine Verzeihung, ist alles gut. Es ist halt, so ist das Leben. Das ist authentisch. Dieser Tisch für drei heute war eben nicht in einem Restaurant oder in einem Konferenzraum, sondern dieser Tisch für drei stand eben über der Küche, über einem Molteni-Herd, obwohl natürlich über einem Molteni-Herd gar nichts steht. Ja. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr schön gesagt.
Ihr wisst, lasst uns eure Kommentare da, bewertet unseren Kanal. Wir würden uns freuen, wenn wir noch viele, viele Menschen mehr mit diesen Gesprächen glücklich machen könnten, die wir so führen, dass wir auch glauben, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwie das daher zu schwafeln, sondern wir wollen wirklich auch mal Meinung und Kante haben. Das hast du fantastisch gemacht, lieber Thomas. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Wenn ihr erfahren wollt, wer als nächstes dabei ist, ihr wisst, Hashtag Lemo Demo, immer letzter Montag des Monats, da kommen wir raus und dann verraten wir euch auch, wer versuchen darf, in die Schuhgröße 55 Fußstapfen von Thomas Imbusch irgendwie reinzustopfen. Das wird ein Spaß. Ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Vielen Dank.